RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität beendet. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord in Mitte eingedrungen. Rund 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Mehrere Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie würden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Juliana Koch, RBB 24.
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Krumbach gegenüber RBB 24 Brandenburg aktuell die hohe Arbeitsbelastung. Das Amt des Finanzministers und der Aufbau der noch jungen Partei erfordere volle Kraft. Das schaffe er nicht. Im Spätsommer oder Herbst soll es einen Parteitag des BSW geben und dann werde er sein Amt zur Verfügung stellen. Seit Gründung des Landesverbandes im Mai vergangenen Jahres ist Krumbach Landeschef des BSW in Brandenburg.
Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechenland grundsätzlich gebilligt. Diese drohten in dem EU-Staat keine unmenschlichen Lebensbedingungen, erklärte das Gericht in Leipzig. Es geht um 2 Männer, die in Griechenland internationalen Schutz erhalten haben und dann nach Deutschland weitergereist sind. Dänemark will Soldaten in die Ukraine schicken, um sie dort ausbilden zu lassen. Das hat der Chef des dänischen Heeres einem Fernsehsender gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Arne Bartram.
Allerdings sollen die Dänen nicht selbst im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern sich in Trainingszentren weit entfernt von der Front aufhalten. Das Training könnte laut dem Heereschef schon im Sommer beginnen. Für Russland ist der Plan eine Provokation. Der russische Botschafter in Dänemark hat gesagt, dass die dänischen Soldaten in der Ukraine in Gefahr seien. Russland würde sie als legitime Ziele betrachten. Dänemark zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu den größten Unterstützern der Ukraine.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark einen ersten Sieg geholt. Nach 2 Niederlagen gegen Weltmeister Tschechien gewann das Team gegen die Slowakei am Abend mit 3:2. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es meist gering bewölkt oder sternenklar und niederschlagsfrei und es bleibt mild bei aktuell 17 Grad in Berlin-Spandau und 19 in Kreuzberg, 18 Grad sind es in Küritz und 14 in Altdöbern. Der Tag wird Richtung Oder und Neiße oft sonnig sein. Nach Westen hin gibt es neben Sonne teils kompakte Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen von West nach Ost zwischen 18 und 28 Grad. Regen ist weiter nicht in Sicht.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Und die letzte Meldung für den Moment, die A111 Charlottenburg Richtung Dreieck Oranienburg ist zwischen Armfestplatz und Tunnelflughafen Tegel gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr und durch diese Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Am späten Mittwochabend ist in Leipzig ein Flugzeug aus dem pakistanischen Islamabad gelandet. An Bord 138 Geflüchtete aus Afghanistan, denen die Bundesregierung zugesagt hatte, sie in Deutschland aufzunehmen. Bei den Frauen und Männern handelt es sich zum einen um ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, zum anderen aber auch um Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in Afghanistan für Demokratie, Menschenrechte oder die Pressefreiheit eingesetzt hatten. Die sind seit der Machtübernahme der Taliban mit ihren Angehörigen deshalb in Gefahr. Heftige Kritik an daran kommt trotz der rechtsverbindlichen Zusagen der ehemaligen Bundesregierung aus der Union. Denn die künftige von der Union geführte Bundesregierung will das sogenannte Bundesaufnahmeprogramm wohl nicht weiterführen. Und deswegen werfen mehrere Unionspolitiker der noch geschäftsführenden Außenministerin falsches Verhalten vor. Philipp Eckstein berichtet aus Berlin.
Der Ton in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ist laut und scharf. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU polterte bereits vor Tagen, es sei infam und vollkommen verbohrt, dass Außenministerin Annalena Baerbock quasi in letzter Sekunde vor ihrem Abtritt so weitreichende Aktionen durchführe. Ganz ähnlich äußerte sich wenig später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den letzten Tagen der Amtszeit der Außenministerin ständig Flüge kommen, mit afghanischen Menschen, obwohl ganz klar ist, dass die neue Bundesregierung eine andere Haltung, dass die Menschen in Deutschland eine andere Haltung haben.
Dann illustriere das, so CDU-Politiker Kretschmer im ZDF.
Wie man sich über die eigentliche Meinung in einem Land erhöht und nur die eigene Sichtweise als die richtige gelten lässt. Damit muss Schluss sein.
Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, weist das zurück.
Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen.
Dort herrsche mit den Taliban jetzt ein brutales Terrorregime, sagt die Grünen-Politikerin Hasselmann. Und
dass gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen.
Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatte Deutschland im Jahr darauf ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise zu ermöglichen. Bis zu maximal 1000 Menschen sollten pro Monat kommen. Tatsächlich waren es bislang deutlich weniger. Laut Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt rund 1400. Doch und hierum dreht sich die aktuelle Debatte. Stand jetzt haben noch rund 2600 Menschen eine Zusage für eine Aufnahme.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit.
Das sagt Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts, als er in Berlin auf die Kritik von CDU und CSU angesprochen wird.
Das funktioniert nach klaren Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft. Und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Insofern, so der Sprecher des Auswärtigen Amts,
kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Und er bestätigt, heute ist ein Flieger in Pakistan Richtung Deutschland gestartet. An Bord Afghaninnen und Afghanen. Laut sächsischem Innenministerium sind für den 23. und 29. April weitere Flüge mit afghanischen Flüchtlingen nach Deutschland geplant. Die Debatte über das Für und Wider dürfte also weitergehen.
Was gilt also nun? Die Zusage der alten Bundesregierung, die Menschen aus Afghanistan bzw. aus den Flüchtlingslagern im Nachbarland Pakistan herauszuholen? Oder schon der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD, der genau dieses humanitäre Aufnahmeprogramm beenden will? Christoph Heinzle war jahrelang als Afghanistan-Korrespondent vor Ort. Er weiß also, über welche Menschen wir hier sprechen. Mein NDR-Kollege Tim Krohn hat ihn gefragt, ob er die ziemlich harsche Diskussion nachvollziehen kann.
Ein Stück weit kann ich die nachvollziehen, denn es ist ja viel passiert seit dem Zeitpunkt, als die bisherige Koalition, die Ampelkoalition, sich damals vorgenommen hatte, Menschen aus humanitären Gründen aus Afghanistan aufzunehmen. Das sind die im sogenannten Bundesaufnahmeprogramm. Aber auch jene weiter aufzunehmen, die mal für deutsche Institutionen, die Bundeswehr, das Auswärtige Amt, Entwicklungsministerium und Organisationen gearbeitet haben, die sogenannten Ortskräfte. Das ist ein anderes Programm, aber all die sitzen nun in diesen Fliegern und die Situation hat sich natürlich geändert. Die Stimmung gegenüber Migration und Migranten und Migrantinnen in Deutschland hat sich geändert. Und so wie man es damals politisch entschieden hat, diese Menschen aufzunehmen, mit guten Gründen, wie ich denke, kann man natürlich theoretisch auch politisch entscheiden, nein, es ist jetzt genug. Die Frage, die sich diesen Menschen jetzt stellt, die da noch warten, diesen mehreren Tausend, die in Pakistan und teilweise Afghanistan sind, ist ja, kommen wir denn noch rüber oder ist das Programm quasi ab sofort dicht. Dazu muss man ja sagen, der Koalitionsvertrag ist ja noch nicht gültig, die Koalition steht noch nicht. Aber da ist sicherlich ein Niemandsland.
Täuscht eigentlich dieser Eindruck, dass kaum ist die alte Bundesregierung abgewählt, sich diese Flüge häufen? Stimmt der Eindruck?
Ja, der stimmt de facto. Es ging lange Zeit nichts. Das hatte aber viele Gründe. Es gibt ja keine direkten diplomatischen Beziehungen zwischen Berlin und Kabul, also zwischen der Taliban-Regierung und der Bundesregierung. Und so war es lange sehr mühsam und sehr schwer, mit Vermittlern von der arabischen Halbinsel zu versuchen, da Vereinbarungen zu erreichen. Das betrifft die Rückführung, aber auch das Ausfliegen. Es war lange Zeit sehr schwer, diese Sicherheitsüberprüfungen, die sehr scharf, sehr umfassend geraten sind, in Islamabad in der deutschen Botschaft durchzuführen mit Verfassungsschutz, mit BKA, mit Bundespolizei. All das ist jetzt passiert. Die Menschen, die eine Zusage hatten, haben dann auch Visa bekommen und werden jetzt rübergebracht. Aber sicher auch in dem Wissen, lange wird es nicht mehr gehen. Also wenn man den Menschen zu ihrem Recht verhelfen will, das sie ja schriftlich haben mit diesen Zusagen, dann muss man sich vielleicht beeilen.
Und da gibt es ja zwei Probleme. In Pakistan selbst, hört man immer wieder, werden diese Lager langsam aufgelöst. Da werden die Leute auch zurückgeschoben nach Afghanistan. Das ist ja das eine Problem vor Ort. Und das andere dann die Bundesregierung, die neue und dieser neue Koalitionsvertrag.
Genau. Und der Druck steigt vor Ort. Der stieg schon in den letzten Monaten, seit letztem Jahr, dass diese Menschen rausgedrängt werden. Menschen, die in Gästehäuser leben, teilweise auch auf eigene Rechnung, die nicht mehr zurück können nach Afghanistan wegen der Gefährdung dort. Wir sprechen von ehemaligen Abgeordneten, von Journalisten, von Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtlerinnen, die dort gefährdet sind und raus wollen. Und jetzt natürlich nicht kurz vor dem Ziel quasi bei erteilter Zusage dann nicht noch abgeschoben werden wollen nach Pakistan. Aber in Deutschland ist die politische Gemengelage einfach, wie sie ist und damit ein Stück unklar. Deshalb kann man schwer prognostizieren, wie viele dieser Flüge es noch geben wird.
Wenn man Christoph Heinzle nun diese Diskussion verfolgt, da muss man sich ja fast schon fragen, war es überhaupt klug, solche Zusagen zu geben, die alle rauszuholen? Deutschland hilft?
Ich glaube ja, und vielleicht versetzen wir uns einfach mal ins Jahr 2021 zurück, wie wir alle staunend auf dem Fernsehschirm verfolgt haben, mit welch unglaublichen Szenen da die internationalen Truppen abgezogen sind, die Taliban die Macht ergriffen hatten in Afghanistan, die Menschen sich an Flugzeuge hängten, in ihrer Verzweiflung versuchten, über die Mauern des Kabuler Flughafens zu kommen und wie alle unisono aus allen Parteien, inklusive CSU, Union und anderen, gesagt haben, wir müssen denen helfen, wir müssen die rausbringen. Definitiv die deutschen Behörden und Ministerien geholfen haben und definitiv auch Menschen, die für ein demokratisches Afghanistan standen, das die Taliban nun erstmal platt gemacht haben. Damals war das einhellig so. Inzwischen eben hat sich die Lage geändert. Man kann und muss das wahrscheinlich neu diskutieren, sich aber gelegentlich auch vielleicht an die Vergangenheit erinnern und die zwei Jahrzehnte, in denen Deutschland mit sehr viel Geld, sehr viel Menschen und sehr viel Energie versucht hat, Afghanistan auf einen anderen Weg zu lenken.
Soweit die Einschätzungen von Christoph Heinzle. Er war über mehrere Jahre als Afghanistan-Korrespondent für die ARD vor Ort. Die EU-Kommission hat nun eine Liste mit 7 Ländern veröffentlicht, die künftig als sichere Herkunftsstaaten gelten sollen. Damit könnten Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern EU-weit schneller bearbeitet werden. Aus Brüssel dazu Katrin Schmidt.
Der erste Teil der von der EU-Kommission vorgestellten Liste spricht eine klare Sprache. Bei Asylantragstellern aus dem Kosovo, aus Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien sowie Marokko und Tunesien sollen Verfahren künftig schneller werden. Das sagt der zuständige Kommissionssprecher Markus Lammert.
Die EU-Kommission schlägt heute vor, Neuerungen des Asylpakts zu nutzen, um eine Liste sicherer Herkunftsländer zu erstellen. Die Asylanträge von Staatsangehörigen sicherer Herkunftsländer werden dann schneller bearbeitet werden können, mit einer maximalen Bearbeitungsdauer von 3 Monaten.
Bislang liegt die Frist der Bearbeitung, zumindest auf dem Papier, bei 6 Monaten, bis zum Beispiel die Rückführung angeordnet wird. Diese nun von der EU aufgestellte Liste der sicheren Herkunftsstaaten gilt, wenn EU-Parlament und die Mitgliedstaaten dem Vorschlag zustimmen, zusätzlich zu den nationalen Listen. In Deutschland etwa stehen, neben den EU-Mitgliedstaaten und den Westbalkanländern, noch Georgien, Ghana, Moldau und der Senegal auf dieser Liste. Die Brüsseler Liste wäre mit Ausnahme des Kosovo also eine Ergänzung. Die Vorschläge der Kommission gehen aber noch weiter, so Sprecher Markus Lammert.
Die Kommission ist der Auffassung, dass ein EU-Kandidatenland grundsätzlich die Kriterien für die Einstufung als sicheres Herkunftsland erfüllt, da die Kandidatenländer im Rahmen ihres Weges zur EU-Mitgliedschaft auf die Stabilität von Institutionen hinarbeiten, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten gewährleisten.
Bei diesem zweiten Teil der Liste dürfte wohl noch einiges an Klärungsbedarf drin sein. Allen voran, was den EU-Beitrittskandidaten Türkei betrifft. Denn Menschen aus der Türkei sind in Deutschland zum Beispiel derzeit die dritthäufigsten Antragsteller.
Die ARD-Infonacht.
Wir schauen in die USA. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind verunsichert, wenn nicht verzweifelt. Seit der Amtseinführung von US-Präsident Trump haben er und seine Regierung mit vielen Dekreten in den Wissenschaftsbetrieb massiv eingegriffen. Tausende von Mitarbeitern wurden entlassen, hunderte Forschungsprojekte gestoppt, Stipendien ausgesetzt, Finanzierungen gestrichen. Die Elite-Uni Harvard ist jetzt auf Konfrontationskurs gegangen. In einem Schreiben des Uni-Präsidenten heißt es, die Universität werde ihre Unabhängigkeit und ihre verfassungsmäßigen Rechte nicht aufgeben. Meine WDR-Kollegin Judith Schulte-Loh hat darüber mit Catherine Klüver-Ashbrook, Expertin der Bertelsmann-Stiftung für die USA, gesprochen. Klüver-Ashbrook hat selbst auch in Harvard studiert und hat noch Kontakte dorthin. Was hört sie von dort?
Ja, ich höre, dass viele Studenten, viele Lehrkräfte, Lehrkörper vor allen Dingen jetzt erstmal stolz sind auf diese Flanke, die Alan Garber Richtung Washington gezeigt hat. Vor allen Dingen, weil eben eine Peer-Universität, wie man sagt, Columbia, sich in einer ähnlichen Frage ganz anders verhalten hatte, eingeknickt war gegenüber der Trump-Regierung, viel versprochen hatte, trotzdem eben nicht die föderalen Gelder zurückbekommen hatte. Und so steht Harvard nicht nur natürlich als Sinnbild für alle Universitäten in den USA, aber in dieser Entscheidung eben auch als Vorlage für alles, was da noch kommen könnte, denn es wird noch einiges kommen.
Erstmal zu dem, was wir haben. 2,2 Milliarden US-Dollar wurden für Harvard auf Eis gelegt. Der Vorwurf lautet Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus. Wie setzt man sich mit diesen Vorwürfen auseinander?
Na, indem man sie erstmal kritisch ernst nimmt. Das hat Harvard, das haben andere Universitäten besonders seit den vielen Vorgängen nach dem 7. Oktober getan. Viele Universitäten haben nachgebessert im Schutz der eigenen Studenten, in einer Besserung des Campusklimas. All diese Nachweise hat Alan Garber uns Alumni und anderen vor 2-3 Monaten in eine lange E-Mail geschrieben, als das Gerangel mit der Regierung Trump erst losging. Aber Alan Garber hat etwas sehr Schlaues gemacht vor 2 Tagen, als er die Antwort der Harvard-Universität veröffentlicht hat. Er hat den Brief mitgegeben, den die Trump-Regierung an Harvard geschickt hat. Und daraus wird in 4 Seiten relativ schnell klar, dass es hier eben nicht um die Bekämpfung des Antisemitismus vordergründig geht oder auch gegen Diversitätsmethoden, sondern es geht hier um Eingriff in die freie Lehre. Es geht hier um Eingriff in Disziplinarverfahren von Harvard. Es geht darum, Harvard zu kontrollieren und zu drangsalieren. Das wird aus dem Schreiben ganz klar. Und so hat Alan Garber das Argument für Harvard quasi aus diesem Schreiben entnommen.
Ja, viele Programme zur Förderung von Diversität, also Diversity, Gleichberechtigung, Inklusion wurden ja schon eingestellt. Haben Sie eine Vorstellung davon, welches Ziel Trump tatsächlich verfolgt?
Das ist ein lang gehegtes Ziel von MAGA-Republikanern, von sehr rechten Republikanern. 2021 gibt es eine Rede von J.D. Vance auf einem nationalen konservativen Kongress, wo er die Professoren als die Feinde beschreibt. Es soll vorgegangen werden gegen eine vermeintliche linke Durchsetzung von elitären Institutionen. Das ist quasi die Krönung des Kulturkampfs, der zum Beispiel auf Ebene der sekundären Bildung in den USA schon lange läuft. In den USA sind über 10.000 Bücher aus Büchereien herausgenommen worden, Teil dieses Kulturkampfs. Und da sind die Universitäten quasi die Spitze. Also es soll wirklich strategisch gegen Universitäten vorgegangen werden. Das passt nicht wirklich zu den anderen wirtschaftlichen Plänen von Donald Trump, einer Reindustrialisierung, einem neuen goldenen Zeitalters der USA. Wie das zusammenpassen soll, ist wie viele Dinge in der Trump-Regierung unerklärlich.
Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir auf die Unis nochmal genauer schauen, wie können die sich wehren? Harvard ist eine reiche Uni, kann auf Stiftungsvermögen und Alumni-Spenden zurückgreifen. Wie sieht es bei den anderen Unis im Land aus?
Ja, das kann sie, aber auch nicht uneingeschränkt. Auch da gibt es Steuerstatuten und andere Dinge, die eben diese Gelder regeln. 750 Millionen Dollar hat sich Harvard schon von der Wall Street geliehen in der letzten Woche im Übrigen. Aber für andere Unis, besonders für staatlich abhängige Unis, wird diese Sorte der Drangsalierung noch viel ärger, noch viel deutlicher werden. Denn da, wo Universitäten noch viel stärker entweder von Geldern des Bundeslandes abhängen oder eben von Washington, könnte in der Tat so losgehen, dass Washington viel mehr vorgibt darüber, was gelehrt wird, was geforscht werden darf und wie ein normaler Universitätsbetrieb aussehen darf. Und das ist faktisch natürlich ein Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Also ich gehe davon aus, dass sehr viel geklagt werden wird. Aber, und das haben wir auch schon gehört, die Trump-Regierung will härtere Bandagen noch gegen Harvard und andere Universitäten anwenden.
Was können da noch härtere Bandagen sein?
Naja, erstes Mal hatten sie ursprünglich angekündigt, gegen Harvard 9 Milliarden Dollar quasi wegzunehmen. In der Kernforschung 11 Krankenhäuser im Umfeld von der Universität hängen von Harvard und Harvards Forschung ab. Das wäre das Erste. Das Nächste wäre, den Steuerstatus von Harvard zu verändern, sodass sie eben nicht mehr gut eingreifen können auf das, was sie in Stiftungen an Geldern haben. 53 Milliarden sind, das ist ein ganz beächtlicher Topf. Aber umgekehrt könnten sie natürlich auch anfangen, Stipendiengelder, die zentral über das Bildungsministerium oder Studentendarlehen vergeben werden, nicht mehr zulässig zu machen zu bestimmten Universitäten und dort neue Zwänge aufzustellen, die dann Universitäten nicht mehr erlauben, ihre eigenen Studenten auszusuchen, um dort natürlich für eine erweiterte und flächendeckende Bildung zu sorgen. Also da geht noch einiges.
Eins kurz zum Schluss, wie könnte Hilfe aus dem Ausland aussehen?
Hilfe aus dem Ausland kann für die besonders bedrohten Forscher, in denen ihnen Abhilfe geboten wird, nach Europa, nach anderswo hinzukommen. Das hat Cem Özdemir in einem Stück von Table Media erwähnt. Unser Vorteil in der Forschung ist die Freiheit. Da wird sicher einiges kommen können. Aber dennoch, ja, viele Alumni, die es auf der ganzen Welt verteilt sind, werden sich jetzt überlegen, ob es nun Harvard ist oder die University of Michigan, wie sie spenden, wie sie helfen, wie sie Studenten gegebenenfalls auch in ihren studentischen Anliegen unterstützen.
Sagt Catherine Klöver-Ashbrook, Expertin der Bertelsmann Stiftung für die USA. Wir schauen nach Bayern. Leder. Der Rohstoff lässt sich gerade, wenn es um Langlebigkeit geht, nur schwer von Kunststoffen ersetzen. Nach Italien und Spanien ist Deutschland der drittgrößte Hersteller von Leder in Europa. Jedes Jahr werden hierzulande rund 3 Millionen Rinder geschlachtet. Ein großer Teil ihrer Häute wird nach Angaben des Verbands der deutschen Lederindustrie zu Autositzen, Möbeln, Taschen und Schuhen verarbeitet. Leder zu tragen oder als Möbelstoff zu nutzen, ist in unserer Gesellschaft weitgehend legitimiert, anders als Pelze. Was aber, wenn Leder, das man eigentlich nutzen könnte, einfach nur entsorgt wird? Zum Beispiel das von Füchsen, die in Deutschland gejagt werden dürfen, ja zum Erhalt der Artenvielfalt sogar geschossen werden müssen. Sandra Limoncini berichtet aus Bayern.
Mehr als eine 500.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland geschossen. Rund 110.000 davon in Bayern. Nach Angaben des Bayerischen Jagdverbandes wird dadurch die Population kleiner gehalten und das sogenannte Niederwild geschützt. Das Fell der geschossenen Füchse wird nicht wie etwa Rindsleder in der Fleischindustrie für die Weiterverarbeitung genutzt. Über 100.000 Füchse und ihre Felle werden also allein in Bayern jährlich verbrannt. Diese könnten aber auch als Rohstoff für Kleidung durchaus sinnvoll sein. Das Leder kann bearbeitet und genutzt werden. Und das dichte Winterfell könnte in der Kleidungsindustrie verwertet werden. Nur hat echter Pelz in Deutschland ein schlechtes Image, sagt Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus in München.
Wir denken bei Pelz ausschließlich daran, dass Pelz nicht nachhaltig ist, dass Pelz den Tieren nicht gut geht, dass wir diese widrigen Umstände verändern wollen.
Die Tierschutzorganisation PETA lehnt im Übrigen auch Vintage-Pelze ab und Fellmäntel oder Produkte, die aus Abfallfellen gefertigt wurden. Wie PETA dem BR auf Anfrage sagte, erhöht das Tragen jedweden Pelzes einfach die Akzeptanz der Menschen, Tierfelle zu tragen. Modeexperten arbeiten aber daran, das schlechte Image der Pelze wieder aufzupolieren, sagt Sabine Resch.
Denn nicht jeder Pelz ist so gewonnen, wie wir das nicht haben möchten. Da gibt es ein schönes Beispiel, wenn jemand den Pelzmantel oder die Stola oder eine Jacke von der Oma, von der Tante erbt. Dann ist dieser Pelz vielleicht 50, 60, 70 Jahre. Die halten ja, die sind ja nachhaltig.
Und nicht nur das.
Sie wegzuwerfen wäre geradezu eine Verschwendung von Rohstoffen und Energie, sagt die Expertin. Man kann alte Pelze upcyclen oder beim Kirschner, also beim Fachhändler, ändern lassen, denn sie wärmen gut. So wie Funktionskleidung, die oft Pelze ersetzt hat. Aber die hat einen großen Nachteil. Sabine Resch?
Funktionskleidung überhaupt, das sind ja Polyestergarne. Die sind ganz fein und dünn, die nennt man Nanogarne. Die sind atmungsaktiv, aber sie werden gewonnen aus Öl.
Warum dann einen nachhaltigen Rohstoff wegwerfen oder nicht nutzen? Und das sollte für alle Fälle gelten, die beim Jagen anfallen, findet Severin Weibora von der Landesjagdschule in Wunsiedel.
Wenn man die Diskussion ehrlich zu Ende führen wollte, dann müsste man sich auch über die Verwertung der Decke des Rehs oder des Hirsches oder der Gams in Bayern die gleiche Diskussion führen.
Ob Pelze tatsächlich wieder ins Modebewusstsein zurückkommen und zumindest, wenn sie aus nachhaltiger Produktion sind, wieder tragbar werden, wird man sehen.
Ein Bericht von Sandra Limoncini.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Mads Nicholson. Der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist geplatzt. Der Champions-League-Pokal wird am 31. Mai in München nicht an den FC Bayern gehen. Die Bayern sind raus. Das Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand endete 2:2. Das Unentschieden reicht nach der Hinspielpleite nicht. Michael Küster berichtet aus Mailand.
Eine engagierte Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, aber mit unterm Strich zu wenig Torchancen war es ein 0:0 nach 45 Minuten. Aber kurz nach dem Seitenwechsel brachte Harry Kane die Münchner in Führung mit einem Flachschuss aus 13 Metern halb rechts links ins Tor flach hinein. Dann dauerte diese Führung allerdings keine 6 Minuten und dann drehte Inter Mailand nach 2 Ecken durch Martinez und Pavard die Partie zunächst in der 58. und 61. Minute, führte seinerseits, sah wie der sichere Halbfinalist aus, aber Eric Dier wiederum nach einer Ecke in der 76. Minute machte das Ding nochmal spannend mit einem Kopfball aus unmöglichem Winkel von der linken Grundlinie über Jan Sommer hinweg und dann rannten die Bayern an, aber das dritte Tor, das für die Verlängerung gereicht hätte, wollte nicht mehr fallen. Am Ende ein 2:2. Die Münchner scheiden aus der Champions League und verpassen damit auch das Finale der Horm in München.
Das Bernabeu-Stadion in Madrid ist bekannt für große Fußballabende mit spektakulären Wendungen. Diesmal aber nicht. Real Madrid ist ausgeschieden. Nach der 0:3-Pleite beim FC Arsenal gelang zu Hause kein Fußballwunder. Arsenal gewann auch diese Partie 2:1. Ein Champions-League-Halbfinale komplett ohne Real Madrid und den FC Bayern München kommt selten vor. Erst zum zweiten Mal in den vergangenen 16 Jahren. Inter Mailand spielt gegen Barcelona und Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga haben sich die Füchse Berlin und der Pokalsieger THW Kiel in Kiel getroffen. Mit dem besseren Ende für den Tabellenführer aus Berlin. Die Füchse holten beim 36:34 einen ganz wichtigen Sieg im Titelrennen. Rudi Dautwitz berichtet aus Kiel.
Mit der Niederlage verabschiedet sich der THW Kiel endgültig aus dem Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und die Füchse Berlin sind aktuell auch einfach etwas besser. Und das liegt nicht ausschließlich daran, dass der THW nur 72 Stunden Zeit hatte, um sich nach dem Pokalsieg auf das Duell mit den Berlinern vorzubereiten. Die Füchse verdienten sich mit ihrem variablen Spiel die 18:14 Pausenführung. Doch Kiels Qualitäten, der große Einsatz und die hervorragende Moral sorgten dafür, dass es nach dem Wechsel noch einmal spannend wurde. 5 Minuten vor dem Ende lagen die Berliner nur noch mit einem Tor vorne. Die Wende war möglich, doch Wienzek, Pekela und Duvniak konnten gleich 3 klare Chancen nicht nutzen.
Der deutsche Meister Magdeburg bleibt im Titelrennen dabei. Der SCM gewann locker 31:20 gegen Stuttgart und hat nur einen Minuspunkt mehr als das Spitzenduo Melsungen und Berlin. Alexander Zverev ist auf der Suche nach der Frühjahrsform. In 6 Wochen stehen die French Open in Paris an. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen gab es für Deutschlands besten Tennisprofi in München den 2. Sieg beim ATP-Turnier und damit den Einzug ins Viertelfinale. Florian Hecht berichtet aus München.
Es war kein großartiger Auftritt, aber es war ein solider und der hat zum Sieg gereicht. Alexander Zverev, die deutsche Nummer 1 im rein deutschen Duell gegen Daniel Altmaier, der Konstantere, verwandelte nach 1:19 seinen 4. Matchball in einem komplizierten Spiel gegen die deutsche Nummer 3.
Ja, in der ersten Runde fand ich, dass ich von der Grundlinie extrem gut gespielt habe. Heute etwas besser aufgeschlagen vielleicht, aber generell, es geht in die richtige Richtung, darüber bin ich glücklich.
Gut gespielt, aber verloren hat dagegen Yannick Hanfmann. Gegen den Niederländer Talon Kriegsburg ging es im ersten Satz in den Tiebreak hinein, den Hanfmann aber mit 6-7 verlor. Und auch im zweiten Satz lange alles auf Augenhöhe gegen die Nummer 37 der Welt. Dann aber konnte Kriegsburg Hanfmann den Aufschlag abnehmen und nach 1,5 Stunden als letzter Sieger des Tages vom Center Court gehen.
Im Viertelfinale trifft Zverev dann auf den Niederländer Kriegsburg. Am eigentlich sportfreien Karfreitag in München. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt. In Stuttgart wird am Feiertag nicht gespielt. Beim Turnier der Frauen. Ella Seidel ist überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Nach dem Sieg im deutschen Duell gegen Tatjana Maria.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Juliette Groß. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Die Mehrzahl sei weiblich. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
An Bord befanden sich demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelt es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die alle eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben. Das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte hat die Charterflüge für afghanische Flüchtlinge nach Deutschland begrüßt. Der zuständige Projektbeauftragte sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sicherheitsüberprüfungen fänden mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau statt.
In Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen auf einer Demonstration gefordert, den Oberbürgermeister der Stadt İmamoğlu aus dem Gefängnis freizulassen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die größte Oppositionspartei CHP. Aus Istanbul Christian Wuttgereit.
Zu Beginn wurde eine Erklärung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu verlesen, der eigentlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Erdogan antreten soll. İmamoğlu rief aus dem Gefängnis dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. Der Vorsitzende der CHP, Özel, griff Staatspräsident Erdogan direkt an. Dieser missbrauche die Justiz für seine eigenen Zwecke. In Sprechchören forderten Teilnehmer Erdogan auf, zurückzutreten. An der Kundgebung beteiligten sich neben Parteianhängern auch Gewerkschaften und Studierende.
Vor weiteren Atomgesprächen zwischen dem Iran und den USA reist der iranische Außenminister Araghchi heute nach Russland. Der Minister soll nach offiziellen Angaben eine Botschaft des obersten Führers Ayatollah Khamenei überbringen. Dieser hat in Staatsangelegenheiten das letzte Wort. Unterdessen ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi in Teheran eingetroffen. Bei seinem letzten Besuchen im Iran hatte Grossi vergeblich Antworten auf ungeklärte Fragen zum Atomprogramm gefordert. Zudem verlangte der IAEA-Chef, die Nuklearanlagen im Land enger zu überwachen. Die Europäische Zentralbank entscheidet heute über die künftigen Leitzinsen. Beobachter bewerten das Umfeld als herausfordernd. Die Inflation im Euroraum flaut ab, die Wirtschaft schwächelt und US-Präsident Trump überzieht die Welt mit Zöllen. Viele Ökonomen erwarten, dass die Notenbank den für Sparer und Banken relevanten Einlagensatz um 0,25 Punkte auf 2,25% herabsetzt. Das Wetter in Deutschland. Im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit derzeit 3 Meldungen. Die A1 Richtung Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Und die letzte Meldung für den Moment, die A111 Charlottenburg Richtung Dreieck Oranienburg ist zwischen am Festplatz und Tunnelflughafen Tegel gesperrt. Kommen Sie weiterhin gut durch den Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber herzlich willkommen. Es wird immer wärmer in Europa und der Bericht des EU-Klimainstituts Copernicus diese Woche hat erneut aufgezeigt, wie sehr Hitze, Dürre oder Hochwasser Europa jetzt schon bestimmen. All diese Phänomene haben unmittelbar Auswirkungen auf die Menschen, auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche. Die Biochemikerin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, Christina Berndt, hat ein Buch darüber geschrieben, was wir tun können, damit uns der Klimawandel nicht krank macht. Es heißt Klimaresilienz. Verena Gonsch hat mit ihr über das Buch gesprochen und sie gefragt, warum sie diesen Titel gewählt hat.
Ja, Klima ist natürlich auch die Veränderung, eine große Krise, die uns alle herausfordert und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Und deshalb passt der Begriff hier sehr gut. Es geht also auch hier darum, eine gewisse Resilienz, eine Widerstandskraft gegen diese Veränderungen zu entwickeln und Strategien zu entwickeln, wie man mit den ganzen Herausforderungen umgehen kann.
Ja, jetzt verdippt schon der Gedanke an den Klimawandel ja momentan vielen die Laune. Einige flüchten sich in so eine Art Destroy-Kapitalismus. Ich will davon nichts wissen und fliege jetzt nochmal schnell auf die Seychellen. Andere haben Klimaangst oder auch ein neuer Begriff, Solastalgie. Der Frühling ist wärmer als früher, die Dürre erschreckender. Es entsteht so ein bisschen ein melancholisches Gefühl. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, mir geht das durchaus auch so. Also ich finde dieses Thema auch sehr belastend und deshalb habe ich auch eine Zeit lang, also natürlich hat mich das in meinem privaten Leben auch immer schon beeinflusst und ich habe versucht, mein Handeln danach auszurichten. Aber so beruflich habe ich immer ein bisschen versucht, mich von dem Thema fernzuhalten, weil ich dachte, das deprimiert mich so. Und dann kam im Grunde die Bitte, ein Buch darüber zu schreiben vom Verlag und ich habe gedacht, ja, was für eine gute Idee, sich diesem Thema noch mal ganz intensiv zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, einerseits mit den Bedrohungen, die damit einhergehen, aber eben auch mit den Lösungen. Und da muss ich sagen, das hat mir selber richtig gut getan, dieses Buch zu schreiben, weil wir eben in jedem Kapitel auch darauf eingehen, was ich denn persönlich eigentlich tun kann, damit es mir mit dem Klimawandel besser geht und damit der Klimawandel nicht noch schlimmer wird.
Sie haben ja auch einen Bestseller geschrieben zum Thema Resilienz und resiliente Menschen macht ja genau das eigentlich aus, nicht? Also wenn sie Dinge haben, die sie bedrohen, ängstlich machen, dass sie nicht einfach im Bett liegen bleiben, sondern überlegen, was kann ich in diesem Moment tun?
Genau, das ist einer der ganz großen Unterschiede zwischen Menschen, die in einer Krise ja kaputt gehen und sehr, sehr leiden und solchen, die die Krise besser bewältigen und dabei hoffentlich psychisch gesund bleiben. Genau das ist der Unterschied, dass man wenn man resilient ist, ins Handeln kommt, dass man auch darauf vertraut, dass man manche Dinge ändern kann, das psychologisch Wort dafür ist Selbstwirksamkeit. Das ist halt sehr wichtig, das zu finden. Und dabei helfen natürlich einerseits Information und Wissen, aber auch Ideen, was man tun kann.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, also den Müll trennen tun Sie wahrscheinlich schon seit 30 Jahren und keine Fernreisen, viel mit dem Fahrrad, solche Dinge. Aber in Ihrem Buch geht es ja um ganz andere Dinge. Es geht darum, nun haben wir mal die Klimakrise und es verändern sich Dinge. Wie müssen wir unser Verhalten auch verändern?
Ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, ne? Das auch anzuerkennen. Also das ist auch ein wichtiger Resilienzfaktor, dass ich manche Dinge akzeptiere, die da nun mal sind. Also so ständig, ne, Scheuklappen auf und zu denken, das wird schon alles nicht so schlimm oder das ist auch nicht schlimm. Das ist natürlich nichts, was uns resilient macht, weil wir uns dann auch nicht schützen können. Insofern, hilft es in jedem Fall, sich dem zu stellen und so eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist denn jetzt eigentlich Sache? Und da sehe ich uns in der Gesellschaft wirklich noch nicht weit genug. Also wir ignorieren das noch großenteils. Es wäre auch für die Gesellschaft wichtig anzuerkennen, da gibt es jetzt eigentlich jeden Sommer schwere Hitzeperioden. Vielleicht sollte man mal ganz grundsätzlich drüber nachdenken, ob man in der Schule dem Hitzefrei wieder eine größere Bedeutung gibt, ob man wirklich Bundesjugendspiele in der Hitze des Sommers noch stattfinden lässt oder nicht doch hier ganz andere Maßnahmen bis hin auch zu allgemeinen Hitzeschutzplänen ergreift.
Ja, oder Wasserspender, nicht? Wenn man mal in Süditalien oder Südspanien Sommerurlaub macht, da gibt es dann doch noch Brunnen. Sowas muss man bei uns ja suchen. Bleiben wir mal bei diesem Thema Hitze. Es wird ja durch die Erderwärmung auch in Deutschland zu heißeren Sommern kommen. Wie können wir uns da wappnen? Sie haben schon was angesprochen, Hitzepläne, aber worauf muss sich jeder Einzelne einstellen?
Ja, jeder Einzelne sollte sich sehr bewusst machen, dass Hitze nicht mehr so wie in meiner Kindheit noch was großartig Tolles war. Ja, dass man dachte, Sommer, da ist Hitze einfach super und man fährt womöglich sogar nach Italien und genießt das so richtig. Dass wir einfach uns klar machen, Hitze ist etwas Gefährliches. Unser Organismus ist dafür nicht gemacht. Wenn die Temperaturen deutlich steigen, sollten wir nach Lösungen suchen. Und dazu gehört einerseits ganz simpel, unbedingt genug trinken, sich gut versorgen, auch mit einem entsprechenden Essen, also eher leichter essen, sich nicht beschweren. Aber man kann natürlich auch noch viel weiter gehen, bis hin dazu, dass man für einen guten Schlaf sorgt, zum Beispiel mit Hitzeschutzfolien im Fenster, dass man darauf achtet, wie man seine Medikamente lagert. Das heißt immer so schön, ne, wenn man die Packung anguckt, steht da ja sehr deutlich bei Raumtemperatur lagern. Aber Raumtemperatur im Sommer ist eben in vielen Wohnungen viel heißer als die übliche Raumtemperatur von maximal 25 Grad. Und wir sollten uns klar machen, Hitze ist eine Gefahr nicht nur für Herz und Lunge, auch für den Kopf, für die Psyche, letztlich für den Hautkrebs über Ozon und UV-Licht. Das hat so eine weite Dimension, Allergien steigen, Autoimmunerkrankungen. Und von daher kann man wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen auch ergreifen in diese Richtung, je nachdem, welche Verletzlichkeit man persönlich auch hat.
Das bedeutet, man braucht auch eine Balance, ne, zwischen man freut sich auf den Sommer und gleichzeitig ist man jetzt nicht panisch, wenn es heiß wird, sondern weiß, ach, ich gucke rechtzeitig in die App, vielleicht lernen Schülerinnen und Schüler das auch schon mal in der Grundschule, ne?
Das finde ich sehr schön, wie Sie das nochmal so zusammenfassen. Ne? Genau, wir wollen ja auch keine Panik verbreiten. Natürlich muss ein junger, gesunder Mensch auch nicht in Panik ausbrechen, aber ein vernünftiges Verhalten an den Tag legen und genau sich wappnen. Junge Menschen heute, ja, die sind ja in vielerlei Hinsicht schon wirklich schlau auch. Die gucken in die App, ob sie UV-Schutz tragen sollen, eine Sonnenmilch auflegen, ganz anders, als wir das noch gelernt haben, wo wir dachten, dunkelbraun sein ist ganz toll. Also und das wäre der nächste Schritt, in die Apps zu gucken, wie ist die UV-Strahlung heute, die Ozonbelastung, welche Maßnahmen sollte ich ergreifen?
Also so ein Sommertag sieht dann so aus, ne, bevor ich irgendwie rausgehe, gucke ich mal und nehme vielleicht mein Heuschnupfenspray mit und ja, setze mir die Kappe auf. Und wenn es dann doch zu heiß ist, dann überlege ich, ob der Ausflug ans Meer heute so viel Sinn macht oder ob ich nicht irgendwo im Wald spazieren gehe. Ne?
Genau. Oder abends eben das in die Abendstunden, in den Spätnachmittag verlege. Ne? Auch diese Dinge, da können wir natürlich viel von den SüdeuropäerInnen lernen, dass wir auch vielleicht mehr auf eine Siesta Acht geben.
Jetzt beschreiben Sie ja ganz eindrücklich, eine Woche vor 3 Jahren war das, glaube ich, 2022, wo es ja im Juli sehr heiß wurde und wo plötzlich die Todeszahlen auch gestiegen sind. Ich glaube, das ist vielen nicht klar, vor allen Dingen älteren Menschen, dass Hitze ja tatsächlich auch eine tödliche Bedrohung sein kann.
Ja, tatsächlich. Wir sehen das jedes Jahr. Also immer, wenn es solche Hitzeperioden gibt, dann gibt es wirklich zahlreiche Hitzetote. Das sind richtige Peaks. Also diese Woche, die Sie da beschreiben, die ja auch in Hamburg zu einem Rekord, zu einem neuen Hitzerekord geführt hat, da sah man richtig, wie in dieser Woche die Sterbezahlen raufgehen. Und man denkt natürlich zuerst an ältere und vorerkrankte Menschen, die schon Herz- und Kreislauferkrankungen haben. Die sollten sich besonders schützen, aber durchaus auch junge Menschen, also der Dachdecker, die Straßenbauarbeiter, die Leute, die viel draußen sind und eben Kinder, die vielleicht dann doch nicht nachmittags um 3 auf dem Hockeyplatz stehen sollten und da ohne Ende Leistungstraining machen. Wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann können wir uns schützen. Hitze zum Beispiel ist für Schwangere eine wirkliche Gefahr. Die Zahl der Frühgeburten geht enorm hoch in solchen Perioden. Und das ist ja nun wirklich nichts, was man sich wünscht.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Allergische Menschen leiden mittlerweile fast das ganze Jahr. Ich kenne das auch. Früher ging das im Mai los. Jetzt ist eigentlich überhaupt gar keine Pause, weil ja ständig irgendwas blüht und juckt und auch viele Menschen, die noch nie damit Probleme hatten, sehen sich da plötzlich konfrontiert, dass sie irgendwie Schnupfen haben oder es schwillt klebt der Hals an, wenn sie etwas essen. Wie kommt das, dass wir sozusagen jetzt Jahresallergiker werden?
Ja, und genau wie Sie auch sagen, auch selbst ältere Menschen, ne, die das dann noch bekommen. Ja, das hat mehrere Gründe und hängt eben ganz direkt mit dem Klimawandel zusammen. Das eine ist ja ganz simpel die Erderwärmung. Durch die wärmeren Temperaturen fangen Frühblüher schon im Januar oft an zu blühen. Das geht dann bis in den Dezember. Man hat also auch tatsächlich dauernd Pollensaison. Aber hinzu kommt auch, dass Bäume und Sträucher in den Zeiten des Klimawandels mehr Pollen produzieren, weil es denen halt nicht gut geht. Durch die Luftverschmutzung, durch die große Hitze, durch die Dürre, den Wassermangel geraten die Pflanzen in Stress. Und deren Stressreaktion ist im Grunde so ein bisschen wie, ich mache jetzt noch ganz viele Babys sozusagen, Pollen und pflanze mich fort, bevor es mit mir zu Ende geht. Also dadurch haben wir auch einfach de facto eine höhere Pollenbelastung. Und dann wiederum gehen diese Pollen mit der Luftverschmutzung noch eine besonders miese Liaison ein, sodass durch den Feinstaub in der Luft die Pollen aggressiver werden und tiefer in die Lungen eindringen und nochmal das Allergierisiko erhöhen. Also das ist wirklich so eine ganz gemeine Kombination, die dazu führt, dass Allergien drastisch steigen. Es ist inzwischen ja schon jeder dritte Mensch in Deutschland davon betroffen.
Ja, und das erfordert ja auch ein Umdenken beim Allergiker, ne? Allergiker gelten ja bei den Ärzten immer als etwas therapieresistent. Also die Tabletten und das Nasenspray oder die Sprays werden dann irgendwann im Frühjahr rausgesucht und im Herbst wieder weggelegt. Das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich. Ich muss ja mehr tun, vielleicht auch zu Hause mehr tun. Was kann ich da tun?
Es ist wirklich sinnvoll, diese Hyposensibilisierung zu machen. Also manche Allergiker, also viele haben davon ja schon mal gehört und sagen dann, ach, das nützt ja gar nichts. Man muss das halt durchziehen. Man muss wirklich 3 Jahre lang diese Therapie machen und dann lindern sich die Symptome. Das ist doch sehr, sehr erfolgreich und man muss heute dafür auch gar keine Spritzen mehr nehmen. Das kann man mit Tabletten unter der Zunge machen. Denn das Problem ist, wenn ich die Allergie nicht behandle, dann gibt es diesen Etagenwechsel. Das kann halt zu einem Asthma führen und damit zu wirklich schweren Symptomen. Und was wir heute eben auch häufig sehen, Sie hatten vorhin auch schon danach gefragt, dass halt die Pollenallergie auch noch überschwappt in eine Lebensmittelallergie, weil sich die Allergene so ähneln und dann hat man plötzlich eben auch noch Probleme mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Also das wäre schon wichtig, das zu behandeln. Und wichtig wäre natürlich auch vorzubeugen, dass wir auch die, die wir noch nicht krank sind, möglichst keine Allergie bekommen und dass unsere Kinder die nicht bekommen. Und das kann man zum Beispiel damit, dass man auch sein Immunsystem schützt, vor allem über den Darm. Wir wissen ja, dass der Darm eigentlich ein großes Immunorgan ist und unser Darm leidet sehr durch unsere Fastfood-Ernährung und viel zu viel, ne, Fertiglebensmittel und solche Dinge. Und es wäre ganz wichtig, dass wir dem Darm Gutes tun mit viel mehr Ballaststoffen, möglichst auch so lebenden Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Kimchi-Joghurt, was immer man da mag, weil der Darm uns helfen wird gegen die Allergien.
Ja. Sie sagen ja auch, und das war für mich jetzt erstmal neu, das Artensterben beeinflusst uns auch direkt. Wie finden wir da den Link?
Ja, ne, das denkt man gar nicht, weil man so denkt, das ist schon auch traurig mit dem Artensterben. Aber was hat das mit mir als Mensch, mit meiner Gesundheit zu tun? Und tatsächlich gibt es diesen Link. Also man kann schon einmal so grundsätzlich sagen, ein gesunder Mensch, der lebt eben auch nur auf einem gesunden Planeten. Also ne, damit geht's schon los. Wenn unser Ökosystem aus den Fugen gerät, betrifft uns das ganz klar kann man sich das aber auch zum Beispiel machen, wenn die Insekten zurückgehen und die Bienen, die ganzen Bestäuber, dann gibt es eine direkte Auswirkung auf die Ernährung, weil Kulturpflanzen weniger Erträge bringen, weil wir eine geringere Ernte haben. Das führt dann letztlich auch dazu, dass wir uns wieder schlechter ernähren, weil die Lebensmittel teurer werden. Das haben auch so Harvard-Forscher ausgerechnet, wie viel Tote allein das schon inzwischen bedeutet, dass gute Lebensmittel teurer werden. Und mitunter gibt's auch so direkte Links. Da gibt's eine sehr spannende Geschichte, die mal gezeigt wurde in Mittelamerika, wo ein Pilz für Amphibien neu auftauchte durch die Globalisierung und dort ganz viele Frösche getötet hat. Weil die Frösche starben, haben die nicht mehr so viele Mücken gefressen. Die Mücken aber wieder sind Malaria-Überträger und dadurch stieg die Malaria in der Region und die Menschen starben. Also auch da sehen wir, wie eng diese Verbindung ist zwischen einer gesunden Natur und unserer Gesundheit.
Ja. Und wenn wir mal auf ganz fiese kleine Tierchen kommen, dann sind wir bei den Zecken.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen ein anderer Blick, den wir da lernen müssen, nicht? Also vor Jahren war es noch so, ja gut, wenn man dann nach Österreich fuhr oder mal nach Bayern, dann hat man gesagt, okay, nehme ich mal Zeckenmittel mit. Aber mittlerweile ist es ja nicht nur die Borreliose, sondern auch FSME, die Zecken, dass sie weiter nach Norddeutschland wandern. Also auch da ist ja wie beim Sonnenschutz jetzt eigentlich mehr vor dem Spaziergang aufpassen, eincremen, lange Sachen anziehen. Worauf müssen wir uns da noch einstellen?
Ja, absolut. Also das ist so, dass sich die Zecken ausbreiten, die rücken immer weiter, auch nach Norddeutschland vor. Und genau, früher war es ganz klar, da gab es nur eine Impfempfehlung. Es gibt ja nur die Impfung gegen die FSME. Also gegen die Borreliose kann man sich bislang nicht impfen lassen. Aber früher war es ganz klar, dass es hieß, nur die Menschen in diesen Risikoregionen oder die da länger Urlaub machen oder öfter sind, die müssen sich impfen lassen. Und inzwischen sagen schon viele ExpertInnen, naja, besser wäre es eigentlich für alle anderen auch, weil das Risiko einfach zunimmt. Zecken haben auch inzwischen oft eine höhere Fracht an diesen gemeinen Bakterien und Viren. Und es kommen auch neue Zecken dazu. Ja, das ist es ja auch, dass durch diese Verschiebung, durch die Erwärmung bei uns hier plötzlich Arten unterwegs sind, die es hier früher gar nicht gab. Und die dann wieder eine Fracht an anderen und neuen und andersartigen Erregern mit sich bringen. Insofern ja, auf Zecken sollte man noch mehr als bisher ein Auge haben.
Und was kann man da tun, also außer Zeckenspray und absuchen?
Ja, genau. Sie haben eigentlich schon alles genannt, ne, was möglich ist. Also einerseits die Impfung gegen FSME und gegen die anderen hilft es nicht. Insofern ja, Vorsicht walten lassen, sich unbedingt absuchen, dann auch wenn man einen Zeckenbiss hatte und dort die Zecke entfernt hat, dass man da auch vielleicht einen roten Kringel um die Haut macht, um zu beobachten, ob sich diese Stelle seltsam verändert, dann rechtzeitig zum Arzt gehen, denn wenn es eine Borreliose ist, kann man da mit Antibiotika oft noch was machen oder in der Regel was machen, wenn man sich rechtzeitig kümmert. Aber ja, lange Kleidung zum Beispiel, ne? Eine Leinenhose tragen, auch wenn es heiß ist, wenn man so durch Gräser wartet. Denn diese Idee jetzt, die Zecken kämen irgendwie von oben und lassen sich fallen, die ist falsch. Es ist halt schon so, die sitzen im Gras und man streift sie dann so mit dem Bein ab. Und wenn das Bein nicht nackt ist, hat man schon mal einen Vorteil.
Ja, da kommt irgendwie eine ganze Menge auf uns zu und man merkt es ja auch so im Miteinander. Wetter ist nicht mehr irgendwas, wo man sagt, ach ja, ich freue mich auf den Frühling, sondern Wetter ist immer mehr so eine erschreckende Geschichte, wo man nicht weiß, was kommt jetzt eigentlich nächste Woche. Und die Dürre und die Hitze, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber was vielen, glaube ich, auch nicht so klar ist, dass natürlich dieser Klimawandel auch die Stürme und die Winde viel stärker beeinflusst. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir auf solche Dinge, also wenn es stark stürmt, nicht in den Wald gehen, solche Verhaltensregeln eigentlich gar nicht vorbereitet sind.
Ja, genau, das sehe ich auch, ne? Wir haben das echt zu wenig auf dem Schirm. Ich komme nun selber aus Emden in Ostfriesland und kenne wilde Stürme aus meiner Kindheit und dass man auch immer Angst hatte, das Dach wird gleich abgedeckt und so. Und dann hat man das so verloren, diesen Respekt, würde ich jetzt mal sagen. Ich will wirklich keine Angst verbreiten, aber den Respekt vor diesem Unwetter. Und man liest ja eigentlich so oft Nachrichten, dass irgendwer doch noch aufs Dach krabbelt, um da, ne, irgendwas zu befestigen, obwohl Sturm ist oder Leute bei
Tiefgarage, ne? Leute fahren noch mal schnell, ja, gehen noch mal schnell in die Tiefgarage, um ihr Auto zu holen,
wenn es Hochwasser gibt, ja, ne? Zum Beispiel, genau, oder bei Unwetter in die Berge und da vom Blitz erschlagen werden. Wir müssen mehr respektieren, dass diese Natur gewaltiger wird, noch einmal gewaltiger wird durch den Klimawandel und auch da sollten wir eine neue Vorsicht walten lassen und wieder mehr lernen, diesen Respekt zu bekommen.
Ist das nicht auch etwas, was man sozusagen von Kind auf lernen müsste?
Absolut, absolut. So wie Kinder halt auch Feueralarm in der Schule lernen, sollten sie eigentlich auch lernen. Bei Blitz geht man nicht raus und sieht zu, dass man so schnell wie möglich reingeht. Und nicht bei Sturm läuft man nicht unter irgendwelchen Bäumen lang und ist auch am besten zu Hause. Also, und natürlich auch jetzt mit diesen Hochwassern, die man ja auch oft genug im Urlaub irgendwo erlebt, wenn man an Valencia denkt, Griechenland in den letzten Jahren, diese Wien, ganzen Stürme und Jahr, Feuer, genau. Ja, dass man da so ein bisschen mehr in seinem Kopf einsortiert, was tue ich denn, wenn das Wasser steigt? Und A, keinesfalls in den Keller gehen, aber auch nicht noch mit dem Auto lustig weiter rumfahren.
Ja, oder auch die Reiseplanung danach ausrichten. Ne? Muss ich jetzt unbedingt in die Gegend, wo gerade da schwere Unwetter sind? Genau. Also muss ich das so durchziehen, wie ich das halt geplant habe? Muss ich vielleicht auch beim Reisen mal schauen, ob es vielleicht in der Nähe was Interessantes gibt, worauf ich Lust habe, was vielleicht nicht diesen Stress bedeutet. Ne? Weil wir erleben das ja auch im Flugzeug oder mit der Bahn. Es kommt dann immer zu wahnsinnigen Verspätungen und immer mehr Menschen kommen aus dem Urlaub wieder und sagen, also An- und Abreise war schon mal die reinste Katastrophe und dann hatte ich noch 3 Tage, mich zu erholen.
Genau, also ein bisschen Flexibilität im Kopf und es täte ja ohnehin dem Klima gut, wenn wir vielleicht nicht immer die ganz großen Fernreisen machen, sondern auch mal in der Nähe schauen, wie schön das da ist.
Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Thema Pandemie. Wir haben ja bei Corona gemerkt, was das für ein Schrecken war für die ganze Welt. Der ganze Klimawandel bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass solche Pandemien öfter passieren. Wir haben jetzt das Thema Vogelgrippe. Das ist ja etwas, wo ich mich ja nicht unbedingt darauf vorbereiten kann, oder?
Richtig. Ich kann nur mit meinem Verhalten dazu beitragen, dass das nicht alles noch viel schlimmer wird und das Risiko größer wird. Ne? Also das zumindest kann ich versuchen mit zu verhindern. Und natürlich Aufklärung, Information. Also das macht mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie, wie halt auch das jetzt so klein geredet wird, als wäre das ja alles gar nichts gewesen. Aber natürlich sind wir da auch letztlich nur so glimpflich durchgekommen, weil es früh Impfstoffe gab und weil viele Menschen sehr vernünftig waren. Und dieses Vernünftigsein, das ist halt was, ne, was wir wirklich lernen sollten im Umgang mit all diesen Neuerungen. Resilienz heißt ja wirklich, ich stelle mich auf Veränderungen ein und ich mache dann das Beste draus. Also sie zu negieren und zu sagen, ich mache jetzt einfach so weiter wie immer, das ist das Gegenteil von Resilienz.
Was hat sich denn für Sie nach diesem Buch ganz praktisch in Ihrem Leben verändert?
Für mich hat sich wirklich, also mir hat das richtig gut getan, dieses Buch zu schreiben, weil ich noch mal so viel mehr weiß und auch mehr Lösungsmöglichkeiten weiß. Also für mich hat sich der Schrecken des Klimawandels so ein bisschen einsortiert, dass ich auch mehr noch mal darauf fokussiert bin, was kann ich persönlich jeden Tag tun, ja, und mir damit und meinem Handeln auch einen Sinn, eine Selbstwirksamkeit geben und auch was Positives, was Gemeinschaftliches mit anderen, dass ich denke, ich möchte persönlich mit meinem Verhalten dazu beitragen, dass es nicht schlimmer wird. Und das tut mir gut, jeden Tag diese kleinen Dinge zu zählen, eben doch auf das Steak zu verzichten, mit dem Fahrrad zu fahren, vielleicht gebrauchte Dinge zu kaufen, sie zu verkaufen, zu verschenken, in den Kreislauf zurückgeben, Bio kaufen, damit man nicht noch mehr zu intensiver Landwirtschaft und Artenschwund beiträgt. Also diese Handlungsoptionen zu haben und auch zu sehen, wie viele Menschen sich engagieren, dass es schon Lösungen gibt. Das ist ja auch die Wissenschaft, arbeitet daran, Lösungen zu entwickeln. Und es gibt Fortschritte. Und das hat wirklich in meinem Kopf das alles nochmal sehr gut so hinsortiert, dass ich nicht mehr so erschrocken bin und besser zu mir finde.
Sie hörten die Wissenschaftsjournalistin und Biochemikerin Christina Berndt im Gespräch mit Verena Gonsch. Berndts Buch Klimaresilienz ist Anfang April im Bertelsmann Verlag erschienen.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Peer- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigungen,
Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen. Das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen. Man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Sie hören die ARD-Infonacht und gleich geht es weiter mit den Nachrichten um 3 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Juliette Groß. Die Bundesregierung hat erneut afghanische Flüchtlinge aus Pakistan ausgeflogen. Eine Maschine mit 138 Menschen an Bord landete am Abend in Leipzig. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Laut dem Bundesinnenministerium handelt es sich um 76 weibliche und 62 männliche Personen, darunter 45 Kinder und Jugendliche. Alle hätten bereits vor einiger Zeit eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage für Deutschland erhalten. Das Innenministerium betonte, dass Sicherheit bei diesen Aufnahmen für die Bundesregierung oberste Priorität habe. Jede einzelne Person wurde deshalb vor einer möglichen Einreise entsprechend überprüft. Neue Zusagen würden derzeit nicht erteilt, hieß es.
Die südukrainische Industriestadt Dnipro ist erneut Ziel eines großen russischen Drohnenangriffs geworden. Der zuständige Gouverneur erklärte, dabei seien ein Mädchen und eine ältere Frau getötet worden. Außerdem gäbe es mindestens 16 Verletzte. Es brenne an mehreren Stellen, Wohnhäuser seien beschädigt worden. Dnipro ist ein Zentrum der ukrainischen Rüstungsindustrie. Die Stadt hatte vor dem Krieg knapp 1 Million Einwohner. US-Präsident Trump empfängt Italiens Ministerpräsidentin Meloni heute zu einem offiziellen Arbeitsbesuch im Weißen Haus. Wie viele andere europäische Regierungschefs hatte Meloni Trumps Ankündigung neuer Strafzölle kritisiert. Zugleich bemüht sie sich um ein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten und hatte sich wörtlich als Brückenbauerin angeboten. Die Vorsitzende der rechten Partei Fratelli d'Italia hatte am Trumps Amtseinführung teilgenommen und war zuvor auch in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida zu Gast. Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand ausgeschieden. Nach einer 1:2 Niederlage im Hinspiel schafften die Bayern im Rückspiel in Mailand nur ein 2:2. Aus der Sportredaktion Max Seib.
Kurz kam bei den Bayern Hoffnung auf, denn nach 52 Minuten gingen die Münchner durch Harry Kane in Führung. Inter antwortete aber mit einem Doppelschlag. Martinez und Pavard trafen beide nach Eckbällen. Der Treffer von Eric Dier zum 2:2 reichte nicht mehr. Die Bayern verpassen damit auch das Champions-League-Finale im eigenen Stadion. Inter Mailand trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona, im anderen